to right. Back at the wall. Tie game.
Herzlich willkommen zur Folge Nummer 25 von Bases Loaded. Wir sind heute, waren wir letzte Woche auch schon vier? Oder waren wir beim Interview vier? Ich weiß es nicht mehr. Waren wir vier oder drei?
Nee, wir waren vier.
Wir waren vier, ne?
Ich glaube auch, dass wir vier waren.
Ja, genau. Es freut mich, dass wir wieder zu viert sind. Und wir haben die 25. Folge und zur 25. Folge hat Niklas, muss man auch mal hier Props an Niklas, unser Brain, sagen, die besten Spieler der MLB mit der Rücknummer 25.
Ui.
Jetzt ist die Frage, wer hatte denn die 25? Ich nenne euch da mal ein paar Namen. Oder wisst ihr jemanden mit der Nummer 25?
Ich habe die 25.
Also mir fällt... Du hast die... Oh.
Ich schreibe also mich auf der Liste.
Ja, mir fällt nur... wie heißt er denn? Der von San Francisco. Ach.
The Barry Bonds.
The Barry Bonds, genau.
The Barry.
Barry.
Da richtig pay attention to details, wenn du die Trikotnummer.
Der hatte die 25.
Barry Bonds. Dann auch noch ein Name, den man kennen könnte. Ricky Henderson.
Ui. Ja.
George Brett.
Mhm.
Von den Royals. Ja, okay, ich kenne ihn eigentlich auch nur, weil er war bis dieses Jahr eine Endgame-Karte in MLB The Show. Und Al Kaline.
Tigers Legende.
Der hatte auch die 25. Und den könnte auch jemand vielleicht kennen, Jim Edmonds.
Von den Rockies oder White Sox?
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Rockies, oder?
Ja.
Rockies, ja. Ne?
Steht nicht dabei.
Müsste aber eigentlich.
Genau, das nur dazu. Also ich finde Barry, was denkt ihr, wer ist der, also für mich ist Barry Bonds der beste 25er.
Ja, ohne Diskussion.
Barry Bombs.
Barry Bombs.
Barry Bombs. Ja, das ist kleiner zum Reinkommen in die Folge.
zum Warmwerden.
Zum Warmwerden, bisschen Warm-up muss man ja immer machen, bevor man in die Vollen geht. Wir haben heute ein paar Themen. Wir sagen euch mal, worum es geht. Damit ihr schon mal einen kleinen Überblick habt. Wir sprechen auf jeden Fall so ein bisschen über das Playoff-Picture. Wer sich schon safe für die Playoffs qualifiziert hat, seine Division gewonnen hat und so weiter und so weiter. Dann haben wir einfach wieder ein paar Spieler, die wieder ein bisschen durchgedreht sind. Ein paar Sachen, die während der Woche passiert sind. Korrigiert mich bitte auch, wenn ich was vergessen habe, was wir jetzt eben noch besprochen haben. Aber so im Groben und Ganzen. Wir haben ja jetzt immer Player of the Week gehabt. Wir haben uns jetzt entschieden, einen Hitter und einen Pitcher of the Week einzuführen. Weil wir gesagt haben, jetzt, das ist schwierig, weil die Pitcher haben ja nur ein Game eigentlich pro Woche, vielleicht mal zwei, wenn es hochgeht, aber deswegen machen wir jetzt beides. Und Dann ja, noch so ein paar andere Themen, die das seht ihr dann.
Hört.
Ich glaube, Jules und Markus wollten noch ein bisschen diese BBC Classic diskutieren.
Genau. Da war ich ja ganz schön, dass ich da ankomme und nicht von
ja, dann Baseball. Ja, dann würde ich sagen, ja, leg los, bitte.
Ich war eher enttäuscht davon, dass ich von der Baseball-Community nicht angesprochen wurde. Ey, du bist doch Jules von Baseball, Leute. Ey, du bist doch Jules von dem Podcast. Wow. Keiner da, keiner. Kein einziger kam für ein Bild. Keiner hat angesprochen.
Ja,
du bist der Dude mit JP, Matze und Markus, der den Baseball-Podcast macht. Keiner.
Hast du denn wenigstens einen großen Bobblehead oder sowas, einen Kopfausschnitt?
Nee, den habe ich zu Hause, den hätte ich eigentlich mitnehmen sollen.
Wir müssen mal Merchandise machen. Ich habe da jemanden, der kann uns Merchandise machen. Dann, wenn wir öffentliche Auftritte irgendwo haben, dann machen wir uns so Kappen. Könnten wir eigentlich echt machen, einfach 4 Kappen.
Ja. Ja, das war ein intense Weekend.
Ja, dann müssen aber auch Autogrammkarten kommen, ne? Das ist auch klar.
Du bist der Einzige, der wahrscheinlich noch nie eine Autogrammkarte von sich hatte, oder?
Das ist jetzt wohl wahr. und nebenbei auch noch ein ziemlicher Roast. Und ungewollter. Aber ja.
Der war tatsächlich nicht, ich wollte dich eigentlich nicht bürsten, aber.
Ja, aber du hast dich gerade brutal gebürstet.
Ich habe es währenddessen, oder kurz nachdem ich gesagt habe, dachte ich so, boah, Alter, ich habe den jetzt gerade richtig auf den Grill geworfen.
Ja,
okay. Markus.
Die einzige Autogrammkarte, die ich von mir habe, ist mein Reisepass.
Zählt auch. Markus, was trinkst du da eigentlich immer? Was ist das für ein Kaffee? Das sieht aus wie ein wahnsinniger Vanille-Karamell, Starbucks, Zuckerbomben-Frappuccino.
Genau, ja, was ist denn da? Genau das Gegenteil. Starbucks? Genau das Gegenteil. Ein Eiskaffee, also ein ganz normaler kalter Kaffee mit ein bisschen Milch. 1,5%. Mehr ist da nicht drin. Ich bin kein White Chocolate Bean Frappuccino Spice, Pumpkin, Latte, was auch immer, sowas mache ich nicht. Nur ganz normaler Eiskaffee mit Milch.
Okay. Oatmilk oder Kuhmilk?
Kuhmilk.
Kuhmilk. Milk.
Ja. Aber Breast von der Kuh halt.
Breast. Ja. Okay, das hat Gott sei Dank keiner gesehen jetzt.
So, sagen wir mal, BBC.
Macht ihr mal WBC,
Genau, ich kann ja mal ganz grob, also Deutschland hat heute gegen Tschechien verloren. Damit spielt heute Abend Spanien gegen Großbritannien im ersten Finale. Und der Verlierer von dem Spiel spielt dann gegen Tschechien, um noch ein zweites Finale quasi rauszuholen. Und die zwei Gewinner von den jeweiligen Spielen gehen dann zum großen Turnier, zum World Baseball Classics nächstes Jahr. Ich darf als Nationalspieler nicht zu viel sagen, meine eigene Meinung nicht zu viel präsent geben, aber also ich selber bin natürlich super enttäuscht, einfach mit dem Rausfliegen der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß genau, dass das meine ganzen Kumpels, die jetzt schon seit Jahren in der Mannschaft spielen, sehr enttäuscht sind. Und natürlich ist das genau das Gegenteil von dem, was wir erwartet haben. Aber Tschechien hat seit Jahren ihr Programm geändert und seit Jahren werden die immer besser und haben gegen Deutschland gewonnen. Und ja, heute war das dann wieder so. Ich meine, Jules, du warst ja da, du kannst ja auch mal ein bisschen erzählen.
Als ehemaliger Nationalspieler kann ich jetzt richtig was raushauen. Nee, da war's. Ich habe mich ja mit den Jungs unterhalten, ich war gegen Großbritannien da und dann bin ich runter ins Clubhouse gegangen, durfte zwar nicht rein, aber habe dann auf die Jungs draußen gewartet und mich mit mehreren unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Hauptschwierigkeit, das lag nicht wirklich am Pitching, sondern eher am Hitting, jetzt gegen Großbritannien, gegen Tschechien, weiß ich nicht genau, aber ich meine, du kannst dir ein paar US-Bats in die Lineup holen, aber am Ende des Tages, wenn die deutschen Hitter in der Liga 86 bis 88 mal einen 90 Meilen per Hour Pitch sehen und dann bei so einem Turnier, Großbritannien hatte Arme, Mann, die haben da, der letzte hat 93, 95 geworfen, 97 getoppt. das kannst du in einem Spiel nicht adjusten. Das ist einfach nicht wirklich, das kann man auch nicht erwarten, dass du als deutscher Hitter dann auf einmal an der Platte gegen Pitcher, die low to mid-90s werfen, auf einmal Bälle off the wall haust oder up-barrels. Ich meine, Bruce hat's gemacht, der Dee Moore hat's gemacht. Ich habe da ein paar gute At-Bats von denen gesehen, von dem Jermaine auch. Ich weiß nicht, Aaron Altair ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Aber es ist auch tough. Ich meine, der Marco hat ein paar gute Kontakte gehabt, aber Sean hat den Ball nicht gesehen und Sean ist eigentlich ein sehr krasser Hitter, ja, in der deutschen Liga. Aber das ist, glaube ich, der größte und schwierigste Faktor ist, wenn du als deutsche Mannschaft nicht auch offensiv gesehen Power Hitters hast, die auch schnelles Pitching sehen, dann, ja, Max, weißt du selber, wie es ist so.
Ja, das ist, also ich meine, das ist ja der Grund, warum die Herren-Nationalmannschaften der Vergangenheit eigentlich immer die größten Probleme hatte. Wir haben Leute, die nicht feste werfen, und wir haben Leute, die nicht feste schlagen können. Also die feste Velocity nicht schlagen können. Und das, wie Jules das gerade gesagt hat, das ist halt für die Leute, die sich vielleicht nicht damit so gut auskennen. Aber wenn du im Sport was jeden Tag machst, dann ist es einfacher zu adjusten, als wenn du was nur einmal am Wochenende machst. Und ich meine, bei dir, Julian, ist das ja wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ich habe da eine Frage dazu.
Okay.
Zu dem Velocity-Geschichte. Weil ihr gesagt habt, es ist schwieriger, ein Adjustment zu machen, klar, wenn die Bälle dann schneller reinfliegen. Wenn ich jetzt aber weiß, so, okay, ich spiele wahrscheinlich bald in der WBC, in ein paar Wochen, Monaten, also es ist wirklich eine Frage, die ich weiß es nicht, deswegen da kam ich jetzt eben drauf. Vielleicht trainieren die das auch, aber würde es nicht Sinn machen, dass du dann mit der Pitching-Maschine trainierst, dass die Bälle halt eben mit 90s reinfliegen, damit du dich daran gewöhnst? Oder macht das keinen Sinn? Oder
ja, doch, also das kannst du auch machen. Aber ich meine, der hat ja nicht nur einen 98 Meilen Fastball, sondern hat wahrscheinlich auch 90 Meilen Slider und einen 88 Meilen Splitter und eine 85 Meilen Kurve. Also es ist schwer.
Du hast so viele. Du hast
ja, so aber, viele. Aber könnte ich dann nicht, aber dann könnten die dann nicht einfach, ich weiß ja nicht, wie die Pitching-Machines aufgebaut sind, aber zum Beispiel, okay, Trevor Bauer ist wahrscheinlich jetzt ein blödes Beispiel, weil der hat halt auch Unmengen an Kohle, aber der hat eine Pitching-Maschine, der kann halt jeden Pitch sehr gut nachstellen. Jetzt weiß ich nicht, in Regensburg haben sie ja eine super Akademie oder so. Klar hat nicht jeder jetzt super Pitching-Machines, aber dass du das auch vielleicht ein bisschen einstellen kannst, wenn du weißt, okay, die Gegner bald, die werfen einfach fester, dann wäre jetzt so theoretisch mal, ist jetzt so gar keine Kritik oder um Gottes Willen, aber wäre jetzt nur mir in Sinn gekommen, dass wenn du halt keine Pitcher hast, gegen die du Live-BP machen kannst, die so hart werfen, dass du zumindest dann aus der Maschine dir die Bälle geben lässt, einfach fürs Timing, oder? Theoretisch. Aber ich weiß
das
nicht,
wie das ist. Das ist ja das Interessante, dass du so viel. Das ist ja genau das Interessante, warum das so schwierig ist, weil du so viele unpredictable variables hast, die nicht die können nicht vortrainiert werden, weil du, ja, die sind nicht vorhersehbar. Du weißt nicht, was für einen Armslot der hat. Das heißt, dein Auge ist ja so geschult, dass es einen gewissen Armslot erkennen kann, eine gewisse Rotation erkennen kann. Und dann müsstest du den Armslot immer von jedem Werfer wissen. Ich weiß das, weil ich das auf Instagram gesehen habe. Der Sean hat in Heidenheim, und ich kenne den Sean sehr gut persönlich, ich weiß ganz genau, dass der die Pitching-Machine hochgerampt hat und sich dahingestellt hat und geschwungen hat. Nur ist das so ein krasser Unterschied von dem Wesentlichen oder dem eigentlichen Pitchen, dass es kann sogar auch vielleicht ein bisschen kontraproduktiv sein, weil du vom Timing her gar nicht an die Nähe des actual Games kommst. Also es ist so fern von dem eigentlichen Spiel, das ist eher genauso wie vom Tee, das sind eher Routines-Geschichten, das sind eher viel good, das ist wie ein, als Pitcher eine Shotbox zu werfen. Das machst du um Touch and Feel, um ein bisschen auf den Ball oben drauf zu kommen, dass du einen Angle bekommst, um deine Spots zu treffen, ohne dein System so krass zu taxen. Machst du das als Hitter auch, um den Barrel auf den Ball zu bekommen, um an den Händen zu arbeiten, aber am Ende des Tages ist es, warum die Jungs in den Big Leagues so krass gut sind, ist, weil die einfach so viele Pitches sehen. Die sehen, die üben das so oft. Deswegen, das ist so, das ist schon immer das Problem, was Deutschland und auch Holland angeht. In den holländischen Ligen werfen die Dudes auch viel fester und dann kommen die Holländer, spielen gegen die Deutschen. Da weiß ich noch einmal in Frankreich, haben wir gegen Holland gespielt. Dann hat der Jonathan Eisenhut mit seinen 65, 68 Meilen hat er die Holländer einfach für ein paar Innings down geschattet, weil die einfach in ihrer Liga nur 93, 94 facen und dann kommt Jonathan Eisenhut, der wirft 73 und die wussten einfach nichts damit anzufangen und haben einfach 400 Meter Flyballs gehauen.
400 Meter? Ach so, in die Luft.
Wenn nicht 600 Meter. Der Killian Sams, was weiß ich, wie hoch der den Ball da gehauen hat.
Okay, ja, macht ja schon Sinn, aber es war halt, hat mich einfach nur interessiert. Also verstehe ich auch, klar, das ist natürlich auch, wenn du da sagst mit dem Armslot und so, aber es wäre jetzt einfach mal mein erster Gedanke war das so, ob man sich da dann vielleicht besser dran gewöhnen kann. Aber.
Und auch eine große Sache ist, also 98 und 98 ist nicht das Gleiche. Also wenn ich 98 werfe und der Jules 98 wirft, dann sind das trotzdem zwei verschiedene Geschwindigkeiten mit verschiedenem Spin, mit verschiedenem Break, mit verschiedenem Ride. Da sind so viele Faktoren dabei. Es gibt Leute, die werfen 97 Meilen und die Leute sagen, also der ist so einfach zu hauen. Das ist wie, der Ball sieht groß aus, der ist super leicht, der ist nicht schwer. Und dann gibt es Leute, die werfen 89 und das ist wie eine Bowlingkugel, die da einfach reingeknallt kommt. Und die Leute zerbrechen ihre Schläger. Also nur die Geschwindigkeit zu trainieren, wäre nicht produktiv, glaube ich. Das würde mal helfen, um ein bisschen Reaction Time und sowas zu machen, aber jetzt nur um Geschwindigkeit zu hauen, da musst du jeden Tag 98 facen, um dich an 98 zu gewöhnen.
Absolut.
Ja. Man sieht es ja auch in den Big Leagues, ich meine, so ein Adam Wainwright, mittlerweile seine highest Velo ist wahrscheinlich so knapp an die 90.
Ja.
Und er schlägt sich trotzdem gut. Und dann hast du halt dann genauso welche, die halt 100 werfen. Und die Swing and Miss Rate ist gefühlt gleich.
Ja, es gab mal so eine Rundfrage immer an die Spieler. Würdest du lieber 89 mit Movement oder 95? Facen und alle und gerade. Alle haben immer gesagt, boah, ich will viel über 95 und gerade facen, ist viel geiler. Mittlerweile ist aber das 95-100 geworden. Einfach die Average Velo ist so viel höher geworden. Das 100 ist dann wieder nochmal eine Nummer schwerer zu hauen. Aber trotzdem immer noch, also es kommt so viel an Movement, an Location, an Deceptiveness, also das ist ja das Geile am Baseball, das ist ein Mind-Game. Ich versuche dich ja mit meinen 4-5 Pitches so fertig zu machen mental, und du versuchst den einen Fehler, den ich zu mache, 600 Fuß zu hauen. Und das ist einfach ein geiles, so ein Cat-and-Mouse-Battle, so ein Tom und Jerry. Immer.
Ja, ich habe hier ein gutes Beispiel. Habe ich geguckt, Jacob deGrom, als er gegen die Pirates gepitcht hat. Kommen wir nachher noch auf die Performance. Da hat O'Neill Cruz in seinen ersten beiden At-Bats einen Strikeout produziert, meine ich, und war mega angefressen. Und im dritten dann hat er ihm eine Three-Run-Bomb weggeholt und war richtig so dieses freudige Angefressen, hast du ihm angesehen, so quasi so, ja Mann, ich hab dich bekommen, so. Also du hast es richtig gemerkt, so. Dass er sich gefreut hat, so dass er ihm jetzt einen weggeholt hat, weil er, sag ich mal, halt, ne, wie du schon sagst, das Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen gewonnen hat. Und das war eigentlich ein perfekter Slider von Jacob deGrom. Das war kein Fehler von ihm. Das war ein schöner ein Backfoot-Slider unten an die Kante von der Zone, aber er hat ihm halt natürlich auch Ronnie Cruz mit seiner Power ihm den schön weggeholt. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, der war richtig angefressen, war so, ja Mann, jetzt habe ich dich.
Ich will mal ganz kurz was zu O'Neill Cruz sagen. Ich habe den dieses Jahr dreimal gefaced und die Leute verstehen nicht, wie feste dieser Mensch den Ball haut. Also das sieht im das sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe 6 Spiele gegen den gespielt. Der hat Bälle gehauen, wo der Outfielder reingelaufen ist, weil er dachte, würde auf den Boden aufkommen und ist dann über seinen Kopf geflogen, weil der so feste gehauen war. Also der Typ ist 6'7" und der haut so feste auf diesen Ball. Der hat drei Kontakte gegen mich, alle drei in Groundball nach Second Base, 106, 106, 108 off the bat. Und es wirkte, als hätte er den Ball nicht gut getroffen. Der haut den einfach so feste. Also der wird irgendwann, yes. wenn der öfter besseren Kontakt macht an sich, so eine Kraft, die der aufbaut, der wird so ein krasser Baseballspieler. Und auch der Arm von Short, der Typ ist einfach krass.
Wahnsinn, also auch sein Rekord, den er aufgestellt hat mit 122 Meilen, Miles per Hour.
Hat er ja in Minor League andauernd gemacht, ne? Der hat ja in der Minor League andauernd 119, 120, ja.
Krank. Das ist ein Freak-Athlet. Ich meine, dass du Shortstop mit über 2 Metern spielst und so athletisch und so, der ist ja auch schnell wie die Sau und sein Arm wirft er einfach auch mit, hat er nicht sogar fast 100 an die First Base geworfen?
Der hat in seinem ersten Major League-Spiel hat er den Rekord gebrochen für festesten Wurf in diesem Jahr mit 97 Meilen von Short nach 1. Also im ersten Spiel, gerade hochgekeult, ein Ball, ein Backhand-Play.
Wow.
Freak-Athlete. Keiner wird so gut wie Julio, aber der könnte auch nicht schlecht werden. Weil wir gerade dabei sind. Die Frage, was hat Julio eigentlich gemacht, nachdem...
Ist das jetzt ein unserer Themen jeden Tag? Was hat Julio diese Woche gemacht?
Nach meiner Lobpreisung.
Ja, okay.
Ja.
Erzähl mal. Kannst du ja mal erzählen, was der so gemacht hat.
Ja, erzähl doch mal, was er gemacht hat.
First Pitch Home Run. Im nächsten Spiel. Und das Spiel danach wieder eine Bombe gehauen.
Ja. Ist okay.
Wer mit so viel Druck umgehen kann, so viel Druck, weißt du?
Von unserem Podcast, meine,
du wirst so in den Himmel gelobt und ich meine, das schlägt Wellen bis an die Westküste in die Staaten. Und der kann mit dem Druck so umgehen, das schafft nicht jeder. Da brechen viele unter dem Druck komplett zusammen. So ein Mike Trout zum Beispiel, der hat dann halt nicht den 8. Home Run in Serie gehauen. Aber Julio, der stellt sich am nächsten Tag an die Platte und sagt, okay, ja. Da wurde ich gelobt. Matze hat mich gedoutet. Ich zeig's meinen Zweiflern, meinen Hatern.
Wem im Fußball würdest du denn den Julio gerade vergleichen?
Messi.
Echt? Aber der Julio hat doch gerade erst angefangen.
Musiala.
Der Trout ist der Messi des Fußballs.
Stimmt.
Musiala. Und
dann würde ich sagen, ja.
So ein Mbappé
Jamal
oder so?
Jamal Musiala.
Musiala?
Ja, doch eher Mbappé, auch vom Gehalt her und so. Mbappé, ganz klar. Kylian Mbappé. Aber Mbappé ist halt nicht so cool wie Julio. Und auch nicht so cool wie Julio. Und nicht so schnell. Also ich denke, Julio, der würde auch Julio die Schuhe putzen, ganz klar. Der muss ihm sogar die Sachen waschen.
Oh.
Also man munkelt, der hat sich eine extra Waschmaschine gekauft.
Mbappé. So viele Schuhe hat er gar nicht. Julio.
Da wird Ken Griffey Jr. bei uns, hoffentlich hört er das nie. Das ist Majestätsbeleidigung im allerhöchsten Grade, was du da treibst. Das gehört verboten. Das ist eigentlich Straftaten. Das ist eigentlich eine Straftat.
Er könnte mich vielleicht sogar verklagen, wenn wir in Amerika leben würden.
Bestimmt.
Ken Griffey Jr. könnte dich safe verklagen, wenn der hören würde, dass du in einem Podcast gesagt hast, dass Ken Griffey Jr. die Schuhe von Julio Rodriguez putzen muss.
Wird.
Dann müsste ich mir schon einen guten Anwalt holen jetzt. Ja. Aber wir sind ja in Deutschland und hier kann sich auch keiner im Aldi eine Waffe kaufen. Deswegen fühle ich mich relativ sicher. Auch in Frankreich sind keine Waffen im Aldi verfügbar. Von daher bleibe ich auf dem ICE-Schnellzug aka Hype Train Julio Rodriguez sitzen, auch wenn er jetzt angeschlagen ist, aber der macht sich einfach nur fit für die Playoffs.
Ich würde sagen, das ist ein perfektes Stichwort, oder? Playoffs.
Ja.
Wie gut ist der Übergang?
Alter, brutal. Brutal. Ja, wir haben uns im Voraus mal so ein bisschen überlegt, wir schauen mal einfach so mal quer durch die Major League, was aktuell so Stand der Dinge ist, gerade wenn es jetzt gegen Ende der Saison ist. Und da dachten wir einfach mal, wir gucken mal, wir diskutieren so ein bisschen über aktuell die Standings, was gerade so los ist, welche Mannschaften. Es gibt ja Mannschaften, die haben die Postseason geclincht, es gibt Mannschaften, die haben sogar ihre Division geclincht. Und es gibt Mannschaften, die sind halt noch so im Playoff-Race. Beziehungsweise es wird auch Mannschaften geben, wo wir jetzt sagen, die Saison ist definitiv vorbei. Die sind einfach zu weit weg, wo wir dann nicht erkennen, dass hier noch irgendwie, denke ich, viel los ist. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal National League technisch an. Einfach, weil das die klarere Liga ist. Da haben die LA Dodgers mit ihren mittlerweile 102 Siegen bravös die Division bereits geclincht. Das ist eigentlich auch total geisteskrank, 102 Spiele wieder. Die New York Mets haben zwar noch nicht die Division geclincht, aber auf jeden Fall einen Playoff-Spot.
Ja.
Stand jetzt ist St. Louis an Spitze der National League Central. Dann hatten wir Atlanta, die sind 11,5 Spiele in den Playoffs drin, also die sind definitiv drin. Da geht es jetzt eigentlich nur noch drum, wer bekommt die Division, ist es Atlanta oder ist es New York? Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Stand jetzt San Diego, halbes Spiel drin, Philadelphia Phillies genau auf der Linie, Milwaukee Brewers 2,5 Spiele hinten dran. Und dann haben wir gesagt, dann ziehen wir unsere Grenze, weil das Team danach sind die San Francisco Giants, 10,5 Spiele hinten dran. Da haben wir gesagt, die sind definitiv raus, das wird nichts mehr. Also jetzt muss so die Frage in die Runde, wer schafft's in der National League?
Milwaukee ist jetzt gerade wieder, die haben sich wieder so ein bisschen rangekämpft auch. Die hatten mal so einen kleinen Durchringer, wo sie dann auch richtig doll den Anschluss an die Tabellenspitze verloren haben. Ich glaube auch, dass St. Louis jetzt bei circa 18 verbleibenden Spielen, nicht mehr ganz 16, das packen wird, diesen 8,5 Spiele vor Milwaukee. Aber ne, ich meine, 2,5 Spiele beziehungsweise 3 Spiele hinter San Diego. Philly muss sich strecken. Die müssen sich strecken. Die sind jetzt in den letzten 10 Spielen 5-5. Anders als die Brewers und die Padres, leicht bessere Tendenz zu erkennen. Aus meiner Sicht, was ich denke und hoffe, dass Philly und San Diego in die Playoffs gehen. Sorry, ja. Matze.
Ich denke auch, dass es so bleiben wird.
Ich finde die Brewers so ein bisschen zu langweilig.
Die sind, es sei denn, es geschieht noch ein Wunder.
Ja gut, ein Wunder.
Late September, irgendein Clubhouse-Gespräch. Die holen sich wie die Rams Eric Thomas rein und haben einen Motivational Speaker, der den dann irgendeine Cinderella-Story liest, dass die Brewers sich dann nochmal, ich sag, nach der Trade Deadline im August, sind die Brewers für mich auch gar nicht mehr. Da hat St. Louis sich einfach so abgekopselt, die Brewers haben einfach nichts mehr gemacht. Hader kam Wahnsinn, rein, hat nichts gemacht. Ja, die waren ja so krass im Rennen, die meiste Zeit der Season haben die ja die Lead getaggt. St. Louis war zwar immer hinten dran, aber nach der Trade Deadline hat sich St. Louis einfach abgekopselt und Milwaukee hat seitdem, ich meine, die ganze Division, also NL Central mit Chicago und Cincinnati und Pittsburgh sind halt keine Gegner, aber die Brewers haben halt sich trotzdem nicht Playoff-würdig gezeigt, sage ich jetzt mal in dem Sinne.
Ja, ich denke, es ist einfach, dass man sagt, ja, muss man einfach mal schauen, aber ich gehe auch, also ich bin da definitiv bei euch. Ich sage, dass das Philadelphia am Ende irgendwie über die Ziellinie rettet. Und dass man dann das grundsätzlich so erkennt, wie man es jetzt ist. Beziehungsweise ja. Das, was du vorhin gesagt hast, JP, fand ich auch sehr, sehr interessant. Dass jetzt machen wir mal den Step ahead und sagen, okay, jetzt wäre die Season heute vorbei. Ja, dann hätten wir eine Best-of-3-Serie in der Wildcard, Philadelphia in St. Louis und eine Best-of-3-Serie Padres in Atlanta. Wer würde sich denn da durchsetzen?
Also, fragst du jetzt mich oder?
Nee, ich frage in die Runde.
Mach ruhig, Markus.
Also, lass dir den. Ich sag Cardinals gewinnen und Braves gewinnen, die Serien.
Hätte ich auch gesagt.
Denke ich auch, aber mit einem Aber bei der Padres-Braves-Serie, weil ich sage, das wird eine enge Serie. Ich glaube, können wir vorstellen, dass Cardinals gegen Phillies nicht ganz so eng wird. Also okay, eng, ne? Also das Engste, was geht, ist 2-1. Das ist jetzt nicht so.
Korrekt. Ja, aber enger geht's nicht.
Nee, aber ich sag mal, von den Spielen her einfach, glaube ich nicht, dass... aber du hast halt einfach, ne, wenn du 2 Spiele gewonnen hast, dann bist du halt weiter und du kannst halt mal 2 Tage haben, an denen du nicht so gut performst oder halt eben die andere Mannschaft überperformt. Jetzt nehmen wir mal an, wen würden die Braves auf den Mount stellen? Spencer Strider und Max Fried wahrscheinlich.
Spiel 1
wahrscheinlich Max Fried, Spiel 2 Strider. Schon nasty auf jeden Fall beide. Padres, Yu Darvish und weiß ich gar nicht.
Mackenzie Gore ist nicht mehr da.
Clevenger vielleicht.
Clevenger, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
So, lass die mal. Oder Musgrove.
Ja, Musgrove wahrscheinlich.
Musgrove und Darvish wahrscheinlich. So, die können auch eklig sein. Ich meine, Yu Darvish hat super abgeliefert, auch der kann es schon. Und Musgrove auch. Und ich meine, die Lineup von San Diego hat es schon auch in sich. So ist es ja nicht. Die können auch mal durchdrehen. Deswegen sehe ich da schon eine Chance, dass die mal in 3 Spielen auch 2 gewinnen können, weil das ist einfach nur wie eine Wochenendserie oder wie eine ganz normale Game-Serie.
Und das Ding ist ja auch immer, dass Playoffs einfach nochmal was anderes sind. Es gibt Absolut. So viele gute Spieler, die während der Saison einfach, guck dir die Dodgers in der Vergangenheit auch an, sind die beste Mannschaft das ganze Jahr und dann kommen Playoffs und dann verkacken die. Also Playoffs, es gibt die besten Pitcher, wenn die in den Playoffs starten, sind die 1 und 6 oder sowas. Also es ist einfach Klatschmomente. Genau, du brauchst die Nerven. Das ist schon, Playoffs sind einfach anders. Das ist halt das Geile daran. Ne? Das finde ich ja das Coole an so einer 3-Game-Series, dass da einfach, du weißt nicht, was passiert.
Dann würde ich sagen, dann spinnen wir das einfach noch ein bisschen weiter. Gerne. Wir haben jetzt gesagt, wir sind uns relativ einig, dass die Cardinals und die Braves, wir legen uns jetzt einfach mal fest, die würden dich durchsetzen. Dann würde die Cardinals nach New York zu den Mets fahren für eine 5-Spiele-Serie und die Braves nach L.A. für eine 5-Spiele-Serie. Und jetzt dürft ihr wieder.
Da sage ich, dass die Mets gewinnen. Wenn DeGrom und Scherzer beide healthy sind.
Darf man. Ich weiß, man sagt ja immer, Offense wins games and Defense wins championships. Offensively haben die Cardinals ja wieder einen Move gemacht. Die haben Juan Yepes und Nolan Gorman geholt von den Miners offensively, um da noch sich aufzustocken. Reicht das gegen Scherzer und DeGrom Rotation? Taiwan Walker, I don't think so. Die Mets sind einfach consistently dominant und das ist jetzt, dass jetzt Scherzer auch wieder zurück ist, das ist einfach, I don't think so, man. Cards are too small.
Also ich sehe die Überraschung hier wahrscheinlich sogar eher in L.A. Das klingt jetzt blöd, aber ich sehe die Überraschung in L.A.
Ja, was? Dass die 4-0 gehen oder was?
Nein, das meine ich nicht. Aber ich sag, bevor die Cardinals sich gegen die Mets durchsetzen, setzen sich eher die Braves gegen die Dodgers durch.
Das ist für mich aber dann nicht so eine Überraschung, weil in der Vergangenheit die Braves gezeigt haben, dass sie Playoff-Baseball können.
Genau das ist der Grund. Genau das ist der Grund.
Und das sehe ich das ist für mich ein Duell fast auf Augenhöhe. Und das war die ganze Saison schon auf Augenhöhe. Dodgers gegen Braves. Immer wenn die gegeneinander gespielt haben, war das immer sau eng. Und das ist für mich, war ja letztes Jahr auch gegen ins Best of Five, glaube ich. Also es ist, und das Jahr davor, als die Dodgers die World Series gewonnen haben, war auch NLCS, haben sie sich knapp gegen die Braves durchgesetzt. Und die haben natürlich eine Rechnung offen von letztem Jahr. Ich denke und hoffe,
dass ja, die Dodgers waren schlau und haben sich den besten Spieler von den Braves einfach gekauft, Freddie Freeman.
Das ist genau die FC Bayern-Taktik, ja. die du anwenden musst. Aber man muss sagen, Braves haben, also ja, Matt Olsen hat jetzt, niemand kann Freddie Freeman ersetzen. Da auch auf jeden Fall breche ich die Lanze über Freddie Freeman. Ist ein anderer Typ Spieler wie Julio. Würde aber sagen, genauso gut wie Julio. Aber Braves, die sind irgendwie, wenn es Richtung Playoffs geht, ab dem All-Star-Break, geht's steil bergauf. Ich glaube eher, dass die Mets vielleicht gegen die Cardinals verlieren. Einfach so ein Gefühl. Es ist einfach irgendwie so ein Gefühl. Bei Dodgers gegen Braves habe ich kein Gefühl. Da könnte ich euch nicht sagen, wer macht's. Wenn ich jetzt mein Herz aus Blau und Weiß beiseite lege. Aber so, weiß ich nicht, so ein Bauchgefühl sagt mir, dass die Cardinals die Mets ärgern werden. Und die Mets so vielleicht irgendwie, weiß auch nicht wie, aber ich meine, DeGrom und Scherzer können nicht alle Spiele starten. Nur 2 von 7.
5. Ja, aber du hast auch noch Taiwan Walker, der einfach im Moment echt nasty ist, ne?
Ja, klar. Ne,
und du hast den besten Closer in the game. Kommt auch noch dazu.
Adam Ottavino?
Von den Mets. Ah, ja, okay. Alles klar. Das war ein Scherz. Ich habe die Ironie noch nicht verstanden.
Nee, klar. Ich gebe absolut recht. Also es ist auch nur so ein Gefühl. Ja, ich kann mich auch täuschen. Okay. Rein logisch gesehen müssten wir ein NLCS zwischen Dodgers und Mets kriegen.
Ja.
Keine Frage.
Ich denke, das ist
logisch
auch,
und auch ja, einfach von der, von dem, finde ich, was wir Fans verdient haben, Das sind die beiden besten Mannschaften. Vielleicht wird es auch so kommen. Ich meine, wir reden ja nur Stand jetzt. Vielleicht holen sich ja die Braves noch die Tabellenspitze. Was eben im Umkehrschluss bedeuten würde, dass wir vielleicht auch erst im NLCS Braves gegen Dodgers sehen. Und dann hätten wir nämlich ein Divisional Matchup, eventuell Mets gegen Dodgers. Weil die würden ja dann einfach nur Plätze tauschen. Mets und Braves. Was ich auch total spannend finden würde. Ja, Padres gegen Mets. Und dann Dodgers gegen Mets und Dodgers gegen Braves. Also es ist in der National League. Da sind also, egal wer da weiterkommt, sind geile Matchups, geile Stadien, geile Spieler. Das ist geil zu gucken. Und dann. Und weil, aber wir reden ja Stand jetzt. Wer. Ja. Legen wir uns dann fest?
Nee, ich würde sagen, das war jetzt einfach mal so eine. Wir brauchen jetzt gar nicht irgendwie uns festzulegen. Ich würde sagen, das war einfach mal so eine Diskussion, so einfach zu sagen, hey. Wir haben ja die Playoff-Teams schon predicted, aber ich dachte einfach mal, hey,
nee, aber wir haben ja jetzt jede Partie durchgegangen, aber jetzt hätten wir ja theoretisch das NLCS, wo wir waren uns ja trotzdem, die Tendenz ging ja bei uns, dass die Mets ins NLCS einziehen.
Ja, aber du kannst dich nicht festlegen. Das in einem NCLS zwischen LA und Mets, das ist ein 50-50-Ding. Oder Braves LA. Ist genauso.
Oder Braves Mets.
Oder Braves Mets rein theoretisch. Das ginge ja auch. Also das würde ich sagen, das ist ein 50-50-Ding.
Sind dann 50-50 Games. Ja.
Ja, da kannst du dich nicht. Ich würde lieber sagen, wir machen mal den Schritt rüber in die American League und gucken uns einfach mal dort so, was so Stand der Dinge ist. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, da hätte ich einen relativ großen, großen Geldbetrag drauf gewettet, vor ein paar Monaten noch, ich meine, wir haben das Thema schon ein bisschen thematisiert, dass ich jetzt sage, die Yankees haben die Division geclincht. Aber das sage ich nicht. Die Yankees haben nicht mal einen Playoff-Spot geclincht. Und das ist eigentlich traurig. Denn das einzige Team, was bisher in der American League was geclincht hat, sind die Houston Astros. Und zwar haben die AL West geclincht. Ansonsten ist noch krass. Rapid Fire.
Ja, das hat ja was damit
American League.
Ey, mit dem Slump einfach ist, zu tun, in dem New York drin war.
Ey, Toronto kann noch die Tabellenspitze erklimmen, ne?
Deswegen.
Ist euch das klar? 5,5 Spiele, ich meine, da müssen die Yankees jetzt nochmal hart auslassen, aber nichtsdestotrotz, vor dem All-Star-Break, wenn uns da einer gesagt hätte, die Yankees kämpfen nochmal um die Tabellenspitze, dann hätte wahrscheinlich jeder von uns gesagt, hier.
Ja, eben. Gut, Stand jetzt, aber sagen wir, die Yankees führen nach wie vor an, genauso wie Cleveland. Aktuell Toronto 1,5 Spiele in der Wildcard drin, Tampa Bay 1,5 Spiel in der Wildcard drin, hier bildet Seattle quasi das Playoff-Rettungsufer. However, danach haben wir Baltimore 5 Spiele, Chicago White Sox 5,5 Spiele und sogar die Twins mit 8,5 Spiele, wo wir sagen, okay, vielleicht
auch. Das sagen wir aber nur, weil Max da spielt, oder?
Die Twins haben eine bessere Chance, ihre Division zu gewinnen. Da sind sie nur 7 Spiele hinter, als die Wildcard zu gewinnen.
Ja. Da ist es eher so, dass sie gucken, dass sie in der Division vielleicht noch was reißen, weil anderweitig ist die Chance da hinüber. Also da müssen wir uns auch nichts mehr vormachen.
Die Twins haben sich das vor ungefähr, ich sag mal, einem Monat, da waren die ein Spiel vor Cleveland. Und seitdem sind die werden immer schlechter. Und Cleveland ist hingegangen und hat jedes Spiel verloren eine gewisse Zeit. Und immer wenn die verloren haben, haben die Twins auch verloren. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum die White Sox jetzt da noch mittendrin sind.
Weil die da gewonnen haben.
Und weil Eloy Jimenez auch richtig am Ballen ist, der ja lang verletzt war, aber der geht richtig ab gerade. Auch unter anderem, nicht nur der bei den White Sox, aber es hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal so ein Boost. Ich dachte so Cleveland, okay, und dann wird die Luft raus sein, aber Chapeau. Nee.
finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ja, wird sich da noch was ändern? Oder glaubt ihr, Toronto, Tampa Bay, Seattle? Beziehungsweise, also, gut, wir haben gesagt, wir ziehen so die Grenze bei Boston, die sind 10 Spiele hinten dran, die werden es auch nicht mehr schaffen. Minnesota, wenn Minnesota, dann nur über die Division.
Wie sieht's, ich glaube, es verändert sich nicht mehr viel.
Glaubst du auch nicht? Nee. Baltimore ist noch nicht bereit.
Also ich glaube nur, dass die White Sox eventuell noch die Division gewinnen. Das sind nur 4 Spiele.
Ja.
Das ist das Knappste aus der ganzen... Ja.
Ja, wenn dann das und meine Hoffnung wäre, ich glaube es zwar nicht ganz, ich glaube nicht ganz dran, aber sagen wir mal, das, was ich hoffe, ist, dass Tampa noch rausfällt und Baltimore reinrutscht.
Wow.
Tampa ist nämlich auch gerade nicht so ganz. Seattle soll drin bleiben, bitte. Ich glaube, das schaffen sie auch. Ich meine, die sind 5 Spiele vorn. Ja, nee, das ist. Julio kommt da jetzt wieder zurück und gibt ein paar Kabinenansprachen.
Ich glaube, der sagt nichts.
Übrigens, weil ich gerade habe ich eine geile Statistik von den Mariners-Pitchers, weil ich gerade Mariners angeschnitten habe. Die letzten 7 Starts von der Rotation von den Mariners. Pass auf. ERA, Robbie Ray, Castillo, Gilbert, George Kirby. 3, 2,11, 2,01, 2,11. WHIP 1,1, 1,01, 1,07, 0,99. Ks per 9, 9,6, 11,0, 10,0, 9,9. Die sind, also Rotation is on fire. Bei den Mariners. Ja, nee, aber ich denke, ja, also rein logisch gesehen glaube ich, dass sich da nicht mehr viel ändert, außer vielleicht noch in der AL Central, dass da in der Tabellenspitze vielleicht, wenn
gut, sich noch was ändert, schließe ich mich an. Können wir, dann würde ich sagen, spielen wir das Spiel einfach, wie wir es bei der NL gemacht haben, auch jetzt bei der AL durch. Stand heute hätten wir ein Duell, das nenne ich jetzt einfach mal Mariners bei den Guardians / den White Sox. Ich denke, da sind wir uns aber wahrscheinlich alle einig, dass hier
das Ende mein der Mariners.
Ist.
Bitte?
Geil. Feier ich.
Ich hab's nicht gehört.
Wir sind uns hier alle einig, das ist das Ende der Mariners.
Ja. Das Ende von Julio. Ey,
meine
Ende von Julio.
Da kann sich noch einiges ändern. Und
seiner Hall of Fame Career.
Weil die Mariners könnten noch hochklettern in der Wildcard. Wir sprechen ja nur von Stand jetzt, dass sie den 6. Seed haben. Sie könnten sich aber auch noch den 4. schnappen.
Ja.
Aber nein, das Ende der Mariners ist dann in der World Series, weil da geht jeder Weg zu Ende in der World Series.
Glaubst du, wenn die Mariners gegen die Yankees in der ALDS spielen würden, dass die Mariners gewinnen?
Trotz MVP?
Es kommt auf die Form der Yankees an. Es kommt auf die Form an. Klar, würde man jetzt sagen, wenn du mich vor 2 Monaten gefragt hättest, hätte ich gesagt, keiner hat eine Chance gegen die Yankees. Wenn du mich jetzt fragst...
First half Yankees.
Ja, ist die Frage, welche Version der Yankees kriegst du und wie machen sich die Mariners in der Postseason? Ich sage aber definitiv, Mariners sind Clutch. Deswegen räume ich denen eine gute Chance ein.
Sag ich auch. Was ich aber auch sage, ist, in einer ALCS gegen die Astros haben die Mariners keine Chance.
Kommt drauf an, haben die Astros Mülleimer oder nicht?
Die Astros haben keine Mülleimer. Die Astros haben ein Team da stehen. Die Guys, die hitten, was das Zeug hält. Die bringen den Schläger an den Ball, die machen Base-Hits ohne Ende, die haben Pitching-Wise, wir haben vorhin drüber geredet, einen womöglichen Cy Young-Gewinner in Justin Verlander, relativ sicher, und die haben vorhin gesagt, Framber Valdez, der jetzt einen Rekord gebrochen hat, Ja, von
25 Quality Starts. Das bedeutet, Quality Start hast du dann, wenn du 6 volle Innings pitcht und maximal 3 Earned Runs abgibst oder weniger.
Markus, wie viele Quality Starts hattest du schon?
Müsste man mal gucken. Dieses Jahr nicht viele. Dieses Jahr, glaube ich, nur 4, weil wir super limitiert waren und meistens nur 5 Innings werfen durften. Das ist dann halt immer, aber früher war ein Quality Start richtig, richtig geil. Da waren aber auch noch Wins und Losses wichtig für den Pitcher. Und heutzutage ist einfach, wenn du 12 Leute im Spiel ausstrikst, dann ist es egal, ob du 5 oder 6 Runs abgibst. Baseball hat sich da ein bisschen verändert. Also
aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich behaupte oder ich sehe das sogar aktuell, dass nicht mal das Yankees-Team gegen Houston gewinnen würde aktuell.
First Half Yankees, doch, auf jeden Fall.
Ja, die, ja, aber first das half ist ja egal. Fall. Weil die sind ja jetzt Geschichte. Wir reden ja von den jetzigen Yankees. Und die jetzigen Yankees würden sich in einer ALCS gegen Houston nicht durchsetzen.
Ich glaube, die einzigen, die da eine Chance hätten, wären die Blue Jays, glaube ich. Ich glaube nicht. Die Astros sind so gut und sind auch irgendwie so eklig. Die sind so
Vor allem, die sind brutal konstant. Das ist ja das, was die so gefährlich macht. Die sind brutal konstant. Ja, und von denen weißt du, ja, da hat irgendwie jeder trifft den Ball, jeder hat einen Hit oder jeder kann in der Lage sein, einen Hit zu machen. Und dann kommt ein Justin Tucker und haut aus dem Nichts einen Grand Slam hinterher.
Markus hat gerade Mülleimer in die Kamera gezeigt. Ja, aber auch du hast einen Altuve, der wie immer abliefern kann.
Der kommt auf Base.
Und dann auch Bregman, der wieder in Topform ist, der ist wieder in seiner alten Form nach seiner Verletzung, ist auch richtig gut, das ist auch ein super Add-on. Dann mit dem Peña, Jordan Alvarez brauchen wir gar nicht sprechen, Alter. Babe Ruth aus Houston.
Wann machen wir denn eigentlich unsere verbindlichen World Series Tipps? Also sprich, wer spielt drin, wer gewinnt?
Keine Ahnung. Ja, sobald
nach die Division Series anfangen.
Ja, okay. Kurz davor. Also wenn die Regular Season zu Ende ist, oder? Würde ich sagen.
Ich würde sagen, wenn die Wildcard zu Ende ist.
Wenn die Wildcard zu Ende ist?
Ja.
Das ist auch eine Idee.
Und dann um Geld, oder was?
Gerne.
Ja, also irgendeinen Einsatz müssen wir ja machen.
Ich darf aber erst ab dem 27. Oktober auf Baseball wetten, also.
Ja, nicht offiziell, wir wetten natürlich nicht. Offiziell einfach nur tippen wir einfach nur ohne Einsatz, okay. Aber inoffiziell muss jeder 1.000 auf den Tisch legen.
Okay. Gerne, machen wir.
Monopoly Money.
Ja, Dollar oder Euro?
Das ist egal.
Ist doch egal, mittlerweile. Der Kurs ist doch 1:1.
Ja.
Das würde ich sagen, das machen wir. Also das machen wir so. Und ich finde die Idee von Markus auch nicht schlecht, dass wir wirklich sagen, okay, wir warten die Wildcard mal noch ab. Weil wir
trotzdem die Wildcard tippen, beide.
Wir können ja die Wildcard tippen und danach, dann sehen wir ja schon ein bisschen, wie die Spieler so sind, ne, wie die Mannschaften sind. Und dann können wir halt gucken, wenn Cleveland dann gegen die Yankees in LA ALDS stehen, können wir unseren ersten Tipp abgeben.
Wir können ja so machen, dass der Gewinner von den anderen dreien ein Jersey seiner Wahl kriegt.
Oh, das ist sehr interessant.
Zum Beispiel. Oder eine Autogrammkarte von einem anderen.
Haha. Ha, ha. Nee, ich würde sagen, ich finde es gar nicht schlecht, aber dann halt ein gescheites Jersey, ne?
Ja,
so ein voll originales so. $350-Gerät.
Ja.
Nein? Wisst ihr, was wir machen? Wir spielen genauso wie wir letztes Jahr, JP, wir spielen ein Jersey aus des World Series MVPs mit Patch.
Aber du hast doch keine. Hast du auf die Braves getippt?
Nee, du aber damals. Deshalb hast du doch dieses voll. Deshalb hast du doch das, ja, Freddie Freeman.
Aber, ja, aber Freddie war nicht World Series MVP, das war Jorge Soler. Wir haben nur um ein. Ach, wir haben um das stimmt, World Series stimmt. Trikot gespielt mit dem Spieler deiner Wahl.
Genau, und das machen wir wieder, würde ich sagen. Dass der, wo richtig liegt, bekommt ein Trikot. Von, mit World Series Patch, mit von dem Spieler seiner Wahl.
Aber da müssen wir
Frage machen, was?
Eine Verlosung machen, ne? Wer den ersten Pick kriegt, weil ich glaube, dass Paulo und ich den gleichen Tipp haben. Vielleicht sogar der Jules auch.
Nee, ich würde es sogar tatsächlich so machen, dass wir nach Punkte gehen. Wir tippen das durch und wir tippen die Serien so, wie sie ausgehen. Also zum Beispiel jetzt Mariners Guardians geht 2-0 aus, 2-1, 1-2. Und wenn du quasi, wenn die Tendenz richtig ist, kriegst du einen Punkt. Und wenn du perfekt getippt hast, kriegst du zwei Punkte. Das heißt, wir tippen Runde für Runde und am Ende dann gucken wir halt eben, wer... Also so.
Tendenz geht nicht.
Die meisten Punkte.
So.
Weil wenn eine Serie Best of 3 ist, wenn 2-0 ist oder 2-1, ist ja nur eine Möglichkeit, eine Tendenz zu haben.
Ja, wenn du jetzt sagst, die Serie geht 2-0 aus für die Guardians und sie geht aber 2-1 für die Guardians aus, kriegst du einen Punkt. Wenn die Serie 2-0 ausgeht und du hast 2-0 getippt, kriegst du zwei Punkte.
Also so wie bei March Madness, so ein NCAA-Bracket.
Ja, genau das. Nur, dass wir halt nicht unser komplettes Bracket tippen, sondern wir tippen Runde für Runde.
Genau, weil wenn du ja das komplette Bracket tippst, dann kann es ja sein, dass du nach der ersten Runde irgendwie schon raus bist, weil deine Teams nicht mehr dabei sind. Und so tippen wir quasi erstmal die Wildcard, dann tippen wir die Divisional Round, dann tippen wir NLCS und dann tippen wir World Series. Und jeder kann seinen Tipp abgeben, wie er möchte. Dann brauchen wir auch keine... wer pickt als Erster oder nicht. Und wenn wir alle die gleichen Picks haben und wenn wir alle sagen, in der ersten Runde, keine Ahnung, Mariners gewinnt 2-0 gegen die Guardians, dann ist ja jeder richtig und jeder kriegt die gleiche Anzahl an Punkten und so. Und dann haben wir, die gleiche Chance. Und am Ende rechnen wir halt einfach ab, wer hat die meisten Punkte gemacht. Und der kriegt dann quasi World Series
Jersey vom Spieler seiner Wahl.
Perfekt. Machen wir so.
Das ist ein geiles Tippspiel. Das könnt ihr übrigens da draußen auch übernehmen. Genau. Ne? Der Modus, den hatten JP und ich letztes Jahr schon, der ist Weltklasse mit den Punkten. Dass du wirklich sagst, du kriegst einen Punkt für die Tendenz und zwei Punkte für das komplett richtige Serienergebnis.
Warte mal. Ich hab das hier noch.
Hast du das sogar noch?
Interessiert es euch für die Zuhörer da draußen? Es hat euch jetzt halt einfach zu interessieren, weil ich es vorlese. hier MLB Postseason Tippspiel: Wildcard Games. AL Wildcard Game: Yankees at Red Sox. Genau, wir haben nicht. Ganz genau getippt, wie es ausgeht, sondern nur, wer weiterkommt. Entschuldigung. Nee. Die Wildcard Games war ja nur ein Elimination Game. Entschuldigung.
Stimmt.
Wir haben es genauso. Da habe ich die erste Runde gewonnen, habe auf die Red Sox getippt, Matze hatte die Yankees. NL Wildcard Game hatten wir beide die Dodgers, haben wir beide einen Punkt bekommen. Dann American League Divisional Round, White Sox bei den Astros. Hatte Matze 3-1 für die Astros und ich hatte 3-2 für die Astros. Es ging, glaube ich, 3-1 aus. Da hat Matze plus 2 bekommen, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Dann Red Sox at Rays. Habe ich nur geschrieben, beide falsch. genau, wir haben beide, glaube ich, irgendwie auf die Rays. I don't know. Glaube ich, gab es keine Punkte. NLDS Braves at Brewers. Hat Matze, haben wir beide 3-2 für die Brewers getippt. Beide falsch. Dodgers Giants hat Matze Giants in 5, ich Dodgers in 5.
Und das war das Spiel, was mir den Sieg gekostet hat.
Genau, weil da habe ich 2 Punkte dann bekommen und ging dann natürlich in Führung. ALCS Red Sox at Astros habe ich 4-2 auf die Astros getippt und Matze 4-1. Und ich meine, dass die Astros da 4-2 gewonnen haben, ne?
Da hast du wieder 2 Punkte bekommen, weil du die Tendenz und das exakte Serienergebnis richtig hattest.
Genau, und in NLCS Braves Dodgers haben wir beide auf die Dodgers getippt, waren wir auch beide raus. Und dann hatte ich, war die World Series, war tatsächlich schon entschieden dann. Da haben wir dann gar nicht mehr quasi offiziell getippt.
Weil ich das konnte nicht mehr aufholen.
Du konntest nicht mehr aufholen. Aber so, genau, so wird das dann aussehen, nur mit einer bisschen professionelleren Variante. Und dann veröffentlichen wir natürlich das Ganze auch, damit ihr da auch mitfiebern könnt und Trash-Talken.
Und das stimmt. Da habe ich Bock drauf auf unser Tippspiel.
Ja, das ist spannend, das ist immer gut. Bisschen tippen.
Ja. Und dann, wie gesagt, der Preis ist auch ganz geil, weil ein World Series, also ein Trikot mit Patch von der World Series von einem Spieler deiner Wahl.
Ich habe 2. Freddy und Mookie.
Stimmt.
Ich habe mir Mookies World Series Jersey geholt. Aus seinem ersten Dodger-Jahr. Das war eins meiner ersten, glaube ich.
Nein, wir können ja jetzt schon mal grob sagen, wer wäre denn euer Spieler, den ihr gerne hättet?
Von welchem Team? Das ist ja die Frage.
Ist ja, was denkst du denn, was willst du denn haben?
Ja gut, du musst ja dann ein Team, das Team, das die World Series gewinnt. So, Frage, was ist denn, wenn die Astros gewinnen?
Ey, dann können, das ist egal. Dann kaufen wir uns. Nee, wir verbrennen das dann einfach alle zusammen. Ich hasse die Astros.
Also ganz ehrlich, Markus, ohne Scheiß, ein Astros-Trikot mit World Series-Patch vom Justin Verlander, das würdest du nicht verbrennen.
Ich bin ja bei den Tigers und man hört ja viel, ne? Ich würde es trotzdem verbrennen.
Was du dann damit anstellst, ist ja dir überlassen. Ich glaube sowieso, dass ich gewinne, deswegen.
Ich war zur falschen Zeit bei den Dodgers und habe dadurch so ein bisschen den Organizational Hass mitgenommen.
Ich hoffe nicht, dass es die Astros werden, aber ich glaube tatsächlich, ich würde mir dann auch ein Verlander Jersey. Wenn dann. Zumindest einer, der hat nicht gecheatet.
100%.
Da weißt du, okay, so eventuell Alvarez, der war auch noch, glaube ich, nicht mit in der Verlosung. Oder so ein Jeremy Peña.
Ja, ist schwierig. Marcus, wen würdest du dir holen, wenn die Yankees gewinnen würden?
Wenn die Yankees, ja, musst du Judge.
Judge?
Ja, ich glaube.
Aroldis.
Ja, ich bin geil.
Einfach Cuban Missile. Ja, Mann.
Oh, wen würde ich denn holen? Ich glaube, ich würde Rizzo.
Rizzo ist auch geil. Oder Carpenter oder sowas ist auch geil.
Ja, einen von den beiden, glaube ich.
Es stehen ja sowieso keine Namen drauf.
Ja,
ich hole mir Nummer 25.
Ich würde mir Nummer 24 holen.
Nicht Nummer 40?
Was wäre, wenn die.
Ich sprich's nicht aus.
Mets?
Oh. Na gut, dann gibt's für mich nur ein Trigo.
DeGrom?
Nein.
Alonso.
Alonso? Bist du ein Alonso-Typ?
Ja.
Ey, ja, der liebt Pete Alonso. Der würde mit Pete Alonso, der würde sein Rücken wird er entwachsen.
Gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber das ist auf jeden Fall my favorite bei den Mets. Oh. Aber ich glaube nicht, dass es es gibt. Ich weiß nicht, also wenn es geben würde, würde ich mir vielleicht sogar Brad Beatty holen. Aber ich glaube nicht, dass es Brad Beatty gibt mit World Series Patch.
Beatty würde ich auch holen, einfach weil der Name hinten cool aus. In meiner Liga, ja. Der hochgekommen ist von den Mets.
Den ich dieses Jahr dreimal ausgestrikt habe, der war das, ja.
Flasche. Opfer!
Ja.
Hast du wirklich?
Doch, ja.
Es kann sein, dass du dass es eine Variante gibt bei Fanatics, wo du dir den Spieler aussuchen kannst.
Oh, okay.
Kann sein.
Dann müsste ich überlegen.
Dass es das mit World Series Patch gibt. Kann sein. Ich wüsste gar nicht, ich habe Frankie Lindor, ich habe DeGrom, ich habe Alonso.
Du hast schon alle.
Du hast Vogelbach?
Diaz.
Vogelbach, stimmt. Diaz wäre natürlich.
Diaz holen.
Diaz wäre natürlich geil.
Boah, das wäre geil.
So
eine Trompete, so ein Trompetenpatch im Arm oder sowas. Das
wäre geil. Ah, oh, wen gibt's denn da noch? Oder vielleicht so einen ganz wilden, so Jeff McNeil.
Boah, ja, auch super underrated.
Total, der hat auch einen absolut hässlichen Batting Stance. So steht so da, wie so mein Opa, Alter, früher auf dem Kartoffelfeld.
JP, wen würdest du denn nehmen, wenn die Orioles in die Playoffs kommen und
Rutschman.
Auf jeden Fall?
Safe.
Direkt?
Rutschman. All Rutschman. Day.
Definitiv.
All day. Mariners, Frage in die Runde. Wenn ich nehmen würde, wisst ihr?
Ich glaube, ich würde
auch. Ich kriege das ja wahrscheinlich schon. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich ein anderes holen. Aber vielleicht würde ich mir auch das gleiche holen.
Ich würde Mitch Haniger nehmen. Mit dem habe ich in 2016 zwei Monate lang zusammen in Haie gespielt. Und wir haben zusammen gewohnt bei der gleichen Gastfamilie. Und das wäre so eine coole Erinnerung.
Geil. Fauzi?
Oh, schwer. Schwer.
Mariners?
Mariners.
Robbie Ray vielleicht? Den hast du
gefragt. Luis Castillo?
Ja, dachte ich auch gerade. Also wenn, dann vielleicht Robbie Ray.
Ich würde mir vielleicht so jemanden wie, wenn ich J-Rod schon hätte, Eugenio Suarez oder wie heißt er? Sam Haggerty. Den feiere ich auch irgendwie. Oder J.P. Crawford.
Auch nasty, ja.
J.P. Crawford.
Hat es gestern irgendwie 4 für 5 gegangen oder so, ne?
Ja. Die Mariners haben den Sweep was, oder ne, war doch genau, die haben 9-1 gewonnen.
Carlos Santana?
Ja, oh, habe ich auch dran gedacht. Carlos Santana,
den liebe ich, ja.
Der ist gerade hot. Der ist gerade hot. Auch, der hat auch einen Grand Slam gehauen.
Ja, wäre auch ein sick Jersey.
Der ist hot.
2020 MLB The Show 2020 war der, seine normale goldene Karte war die beste Karte überhaupt. Switch Hitter.
Ja, war eine Goldkarte?
Ja, war 81er Gold Card.
Krass.
War richtig,
ja, aber okay, da waren die Karten 2020 waren die Karten auch noch nicht so gut, haben wir jetzt mal verglichen. Letztes Jahr haben die angefangen, die Stats deutlich hochzuschrauben.
Okay.
Deswegen, du kannst mit Live-Series-Karten gar nichts mehr anfangen jetzt. Die haben jetzt angefangen, so einen neuen Modus zu machen. Wenn einer so Outstanding Performance gemacht hat, dann superchargen die den. Das heißt, er kriegt so Endgame-Karten-Stats für 5 Tage limitiert. Als Mike Trout zum Beispiel diese Home-Run-Streak hatte, war der komplett maxed out Power und Contact. Hatte 125 auf allen Stats. Und hatte halt eigentlich nur so 80 Contact auf beiden Seiten, so ungefähr. Oder jetzt Jacob deGrom wurde gesupercharged. Oder Yadi Molina und Wainwright haben supercharged bekommen für ihren Rekord oder so. Also, oder Alvarez jetzt. Kriegen die so, das haben die jetzt dieses Jahr neu eingeführt, das ist ganz geil.
Okay, wir haben noch.
Ja,
Wir haben noch zwei Mannschaften gerade, fällt mir nur gerade ein, bevor wir es vergessen. Was war Dodgers?
Ja, dann kommen wir aber mal, dann kommen wir aber mal zum Ende.
Ja. Was mit Dodgers und was mit Cleveland?
Boah, Dodgers würde ich mir, glaube ich, Trey Turner oder Joey Gallo.
Also Dustin May fände ich geil.
Boah, gegen den habe ich heute verloren.
Finde ich auch geil. Dustin May. Ja, Matze? The Ginger.
Dodgers würde ich mir wahrscheinlich wirklich Mookie holen.
Verständlich, wenn man Mookie noch nicht hat. Dann.
Ja, ist okay. Und Cleveland? Schwierig.
Da würde ich mit Jose Ramirez gehen.
Ja, ich vielleicht mit Biebs.
Was mit den Rays? Tampa Bay Rays?
Rays.
Da würde ich ganz klar Wander Franco.
Ja.
Wäre für mich mein Pick.
Padres?
Und Dings haben wir auch noch. Padres.
Ich will mit Josh Bell.
Machado.
Josh Bell.
Ja. Machado. Ja, das müssen wir mal entscheiden, wenn es soweit ist. Das kann und will ich mich jetzt nicht entscheiden. Ich muss erstmal das Ding eintüten. Dann entscheide ich.
Wir sind ja nur am Träumen.
Cardinals ist klar, oder? Letzte Chance in Jersey von dem Zirgattern.
Ja, es wäre mir aber. Nee, also ich will, bei Cardinals gibt es für mich nur einen.
Sorry. Ja, stimmt. Nolan. Aber ich würde safe Pujols nehmen.
100%, ich auch. No doubter.
Ja, dann könnt ihr allen Albert nehmen und ich nehme Nolan. Ist doch okay.
Phillies?
Oh, Bryce.
Corey Knebel.
Teaser.
Jules?
Schwarber. Kyle.
Ich glaube auch Kyle Schwarber oder Nick Castellanos.
Auch keine Harper-Fans. Ja
Herrera.
Was?
Keine Harper-Fans.
Nee, ich bin nicht, also
Bryce. Okay, was haben wir noch? Ich bin schon ganz verwirrt.
Am Träumen.
Vor lauter
of the Week.
Player und Hitter und Pitcher of the Week. Von meiner Warte aus, Hitter of the Week, Jordan Alvarez.
Bin ich mit dir d'accord?
Weiß nicht, wie die anderen beiden das sehen.
Ja, genauso.
Aber 3 Home Run Game insgesamt in der letzten Woche: 11 Runs, 14 Hits, 5 Home Runs, 11 RBIs in 7 Spielen.
Wow.
Würde ich sagen, wenig Zweifel, oder? Pitcher sieht's eventuell, würde ich sagen, werfe ich jetzt einfach mal 3 in die Tombola rein. Jacob deGrom, Max Scherzer und
Yu Darvish.
Scherzer 6 Perfekte nach seiner Verletzung, 6 Perfect Innings, dann wurde er rausgenommen. Jacob deGrom hat 13 Strikeouts in 5 Innings. 3
PlayStation.
Und Yu Darvish in der zweimal in der letzten Woche, oder warte mal, 13. Ja, genau, vor einer Woche hat er am 13. und am 18. hat er geworfen. Am 13. in Seattle 8 gepitchte Innings, 2 Hits, keinen Earned Run, keinen Walk, 7 Strikeouts. Und in Arizona 6 Innings, ein Hit, kein Earned Run, ein Walk und 8 Strikeouts. Also 2 Spiele, 15 Strikeouts in 14 Innings, 3 Hits abgegeben, ein Walk. Beide Male den Win bekommen.
Ja, den würde ich mit. Also ich würde den nehmen. Yu Darvish als Best Pitcher. Pitcher of the Week.
Ich bin bei Max.
Ich glaube, ich werde auch bei Max, ey.
Echt?
Alleine, weil er aus der von der IL gekommen ist und dann 6 Scoreless geworfen hat. Und dass er das.
Ja. Max, du kannst jetzt auch die Augen verrollen.
Ja, ich bin da überlegen.
Mets den 7-2-Victory gibt gegen Corbs. Also,
ich bleib bei
Max da rauskommst.
Ja, es war klar. Es gibt halt Leute, die haben Ahnung und es gibt Leute, die haben halt keine Ahnung.
3 Hits in 14 Innings ist.
JB schaut.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. 6 Innings ist. Ist auch nicht schlecht.
Und die Sache ist halt, er wurde rausgenommen, weil du es genau weißt, dass er einfach schon Maßnahme, Pitch Count, whatever, nach dem 6.
Ja. Ja, und stell dir vor, der wäre im 7. rausgegangen und hätte 3 Runs abgegeben, ne?
Dann würden wir hier heute nicht stehen und hätten nur 2.
Yu Darvish.
JP?
Die Frage ist, was machen wir jetzt, wenn ich sage Yu Darvish?
Dann nehmen wir einfach DeGrom.
Ist geil. Der lachende Dritte. Okay, jetzt habe ich quasi. Okay, Yu Darvish ist quasi komplett raus. Yu Darvish ist schon eliminiert. Und der Grom hat die gleiche Chance wie Scherzer, obwohl der Grom keiner genommen hätte. Es ist eigentlich total unfair und völlig unsinnig.
Boah. Ich nehme mich dran, wenn wir fertig sind. Ich habe 2 Fragen an euch.
Mhm. Okay. Ich nehme Darvish. Weil.
Play of the Week, Jacob DeGrom.
Also Niklas war auch für Yu Darvish.
Oh, na dann.
Das wäre, also.
Ich sag nur zum Scherzer, if you don't like it, play better, ne?
Ja, oh Gott. Dann bist du.
Genauso an wie der andere mit seinem Julio.
Dann bist du aber sein Abendessen, wenn du das zu ihm sagst.
Ja.
Weil der kann mit seinem Blick töten.
Absolut. Und
kann der Bälle werfen, im Gegensatz zu dir. Der hat keinen Tommy John.
Ja.
Oder wirft sein iPhone kaputt.
ja,
okay, was machen wir denn dann jetzt?
Ja, wenn Niklas auch sagt, Yu Darvish, dann nimm mal halt Yu Darvish.
Ja.
Wärt ihr mit Yu Darvish auch einverstanden?
Ja.
Absolut.
Oder sagt ihr,
kann auch eine Münze werfen.
3 Iron Runs.
Können auch eine Münze werfen.
Ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie ein Award bekommt. Herzlichen Glückwunsch, du bist Bases Loaded Pitcher of the Week. Das geht ihm wahrscheinlich hinten rum.
Ja, irgendwann machen wir auch mal richtige Awards mit Pokalen und so. So am Ende der Saison gibt es den goldenen Umberto für. Okay, wirf eine Münze.
Kopf oder Zahl?
Kopf ist Darvish, Zahl ist Scherzer. Kopf ist Darvish.
Zahl.
Also?
Darvish.
Alles klar. Congratulations, Max Scherzer. An der Stelle. Und Markus, was ich dich noch fragen wollte.
Ja.
Kann ich dich zwar eigentlich auch auf der Mic fragen, ist mir jetzt aber gerade so eingefallen. Du musst ja neu werfen lernen.
Ja.
Vorschlag von meiner Seite.
Sollen wir das zusammen machen? Willst du auch werfen lernen?
Okay, können wir auch? Nee, aber das war jetzt eigentlich eher ein Pitch-Arsenal-Frage. Würdest du es in Erwägung ziehen, einen Two-Seamer-Sinker hinzuzufügen?
Habe ich beides.
Ja?
Mhm.
Ach so.
Was ich am Überlegen bin, ist, wenn mein Wurfprogramm wieder anfängt.
Ifis.
Du hast ja ungefähr 6 Monate, die du wirfst, bis du in einem Spiel bist. Und ich habe ja 6 Pitches. Und ich bin am Überlegen, ob es Sinn macht, nach der Verletzung den Fokus auf 3 oder 4 Pitches zu werfen und 2 Pitches wegzulassen. Frage ist nur, ich habe seit 10 Jahren mit 6 Pitches geworfen. Welche 2 nimmt man da weg?
Darf ich da mal eine kurze Theorie von einem sehr bekannten Wissenschaftler einwerfen?
Gerne.
Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Gleichen zu lassen, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das heißt, Edward, theoretisch könntest du jetzt zu einer Zeitpunkt, wo du sagst, ich ändere was, das könnte mich vielleicht in die Big Leagues bringen. Also jetzt gar keine
Kritik. Genau, das ist aber das ist das Ziel, genau. Frage und ist noch was.
Ich finde das von 6 auf 3 fände ich ein bisschen hart für den Anfang. Mein Gefühl wäre, von 6 auf 4 runterzugehen und vielleicht dann im Laufe der Zeit vielleicht nochmal einen zu eliminieren, den Schwächsten, wenn nötig, und dann wirklich voll auf 3 zu gehen, die halt wirklich super, super gut sind und die halt ein geiles Movement haben, gute Velo und so weiter. Jetzt nur mal meinen Laienvorschlag, so rein objektiv logisch betrachtet. Ja, und da ich ein Sinker-Fan bin, würde ich mir wünschen, dass du einen Sinker einführst. So ein 95, also 96.
Das ist das halt. Als erstes kommt erstmal die Velo dran, und wenn ich auf einmal 3-4 Meilen fester werfe als vorher und mein Fastball wirklich, ich sag mal, die Characteristics hat, die ich noch nie hatte, dann muss ich vielleicht nur eine schlechte Kurve und einen guten Changeup haben. Das ist halt die Frage, wie es kommt alles, weil alle deine Pitches spielen sich vom Fastball ab. Das heißt, wenn mein Fastball auf einmal super viel Ride hat und super viel, also wir können da mal detaillierter reingehen, aber super viel Vertical Break hat, dann willst du halt eine Kurve haben, die du davon die sich halt spiegelt. Und ein Changeup einfach, um von der Geschwindigkeit dazwischen zu liegen. Aber dann habe ich halt keinerlei Möglichkeiten, von links nach rechts zu arbeiten, sagen Cutter, Slider oder Two-Seam Sinker. Es kommt aber darauf an, ob ich weiterhin Starter sein will, ob ich Reliever sein will, wie feste ich werfe, wie viel Kontrolle ich habe. Das sind halt alles so Sachen. Ich bin jetzt in Woche 6 nach der OP. Ich werde die ersten 3 Wochen, die ich wieder werfe, maximal 45 Fuß werfen können. Also es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, bis ich wieder in einem Spiel bin. Und da wird noch viel passieren.
Würdest du auch in Erwägung, weil du warst jetzt eigentlich immer eher Starter, ne?
Ja.
Würdest du auch sagen, so, okay, zum einen die Frage, würdest du es in Erwägung ziehen, vielleicht auch in den Reliever oder Late Relief Closing Spot zu gehen? Und zweite daran hängende Frage, würde das auch Sinn machen oder würde das deine Chancen erhöhen, in die Big Leagues zu kommen, als Starter?
Das hatte ich heute, also dieses Jahr hatte ich das auch schon in meinem Vertrag, ich wollte gerade heute sagen, aber dieses Jahr hatte ich auch schon in meinem Vertrag, dass, wenn sich die Möglichkeit ergibt oder eine höhere Möglichkeit, in die Major League zu kommen als Reliever, wird mir die Option gegeben, von der Starterrolle in die Reliever-Rolle zu treten. Also es ist einfacher, ein Starter zu sein und dann Reliever zu werden, als umgekehrt. Ich würde gerne versuchen, den Aufbau als Starter zu haben, damit ich nicht während meines Rehab-Processes noch was Neues lernen muss, sondern erstmal ein bisschen mit dem System gehe. Aber wenn ich dann bei 4-5 Innings bin und merke, okay, boah, das ist schon sehr anstrengend jetzt, was du machst, um wieder in die Minor Leagues oder in die Major League zu kommen und 5-6 Innings werfen zu müssen, oder mal gucken, wie fest du wirfst, wenn du nur ein Inning und 100% all you can do. Das ist halt immer die Frage, ne? Ein Inning alles rausblasen oder 6 Innings und pitchen lernen. Ich muss ja nicht nur werfen neu lernen, ich muss ja auch pitchen neu lernen wahrscheinlich. nach einem Jahr Pause. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja.
Also ich würde mir wünschen, dass du den Sinker mit reinnimmst.
Ich probier's.
Wäre mein Wunsch. Einfach nur, weil ich den Pitch gerne mag. Sinker, Cutter, Fastball und Curveball. Die vier.
Aber mein Changeup ist mein bester Pitch. Das ist mein Leben lang der Pitch gewesen, warum ich noch weiterhin Verträge bekommen habe.
Okay, dann Curveball rausnehmen.
Ja.
Curveball Changeup ist doch auch eine ordentliche Kombo, oder?
Ja, also ich würde meinen Changeup lieber haben, aber du brauchst halt auch einen Pitch, den du als Strikeout-Pitch nehmen kannst, wenn dein Fastball kein Strikeout-Pitch ist. Und da ist der Changeup dann halt eher gegen Lefties effektiv als gegen Righties. Das ist so, also ich habe immer, wenn ich an Pitchen denke, denke ich immer in einem 6-Pitch-Format. Und es ist super, super schwer, immer gewesen für mich, hinzugehen und zu sagen, okay, was würdest du machen, wenn du nur einen Fastball und einen Slider hättest, wie der DeGrom? Ich hätte keine Ahnung, ich wäre also wär super überfordert, weil ich es noch nie machen müsste. Ja, wir gucken mal, wir warten mal ab. Ja, es geht auch, wenn du 103 wirfst.
Dann geht's.
Ja.
Matze, deine Fragen noch?
Jawohl. Frage, sind das jetzt Abschlussfragen?
Keine Ahnung.
Ajo.
Okay, also ich hätte folgende Frage. Frage Nummer 1. Wenn wir uns nächste Woche zur selben Uhrzeit hier treffen, hat Albert Pujols 700 Home Runs?
Ja.
Boah. Markus sagt ja.
Ich muss erstmal gucken, gegen wen die spielen.
Ich sage, er hat 699.
Okay, also ein mehr als Stand jetzt.
Wäre eigentlich auch geil. 699. Also auch wenn der die 700, ich gönne dem das, ne? Aber 699 ist auch krass. Also, wenn der in den Geschichtsbüchern mit 699 eintritt, dann. Boah.
Das wäre schon scheiße. Gegen die Padres spielen die jetzt?
Ja, dann 701.
Ich glaube, dass er am Ende mit 701 oder so dastehen wird. Ich glaube, er packt es auf jeden Fall.
Hier steht sogar Pujols.
Die Frage, wo ich erzählt habe, hat er es nächste Woche.
Hier steht, Pujols had great success against the Padres in the past. He has 20 homers and 314 career at-bats against the Padres with a 309 batting average. Yes.
Okay.
Das war Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Weil es jetzt schon seit 10 Jahren kein Perfect Game mehr gab. Wann gibt es das nächste Perfect Game in der MLB? Oder alternativ sehen wir in den Playoffs ein No-Hitter oder ein Perfect Game?
Ich sag, es dauert mindestens noch ein Jahr, bis wir ein Perfect Game sehen.
Ich sag, Scherzer macht noch eins.
Dem würde ich es zutrauen, oder DeGrom. DeGrom, wenn
also
er
jetzt
wieder...
Nicht.
Also DeGrom, wenn er noch ein bis zwei Pitches mehr einführt und mehr benutzt. Ich glaube, Fastball-Slider-Kombination, so wie sie ja jetzt benutzt, ist auf neun Innings irgendwann gibst du einen Hit ab, weil die Chance ist einfach 50-50, dass du halt auf dem Pitch sitzt, und wenn er noch einen guten Change-Up und einen guten Curveball mit reinnimmt, dann glaube ich, dass er ein Perfect Game werfen kann und wird. Scherzer traue ich es auch zu, weil er einfach ein Freako ist. In den Playoffs bin ich mir... Frage, No-Hitter von nur einem oder Combined No-Hitter?
Nee, du kannst auch, ich würde sagen, sehen wir in den Playoffs No-Hitter / Combined No-Hitter.
Ich sag ja.
Boah. Wann war denn der letzte No-Hitter oder Perfect Game in einem Playoff-Spiel?
Ui, das muss ich nachgucken. Das kann ich dir aber nachgucken, das ist kein Problem.
Ja, guck mal.
Wenn es noch nie gemacht wurde, dann...
Statistiker.
So. Roy Halladay.
Oh, ja, stimmt. Der war aber auch... War ein Arzt.
Der hatte a postseason No-Hitter. In fact, there have only been 2 No-Hitters in postseason baseball ever.
Und, an, wow. Und JP sagt,
und
dieses
war
Jahr
einmal,
kommt der Dritte.
Ja, das war einmal, so wie ich das jetzt verstehe, das war einmal der from Holiday und einmal in der World Series von 1956 in Spiel 5 von Don Larsen von den Yankees.
Krass. Da sieht man mal, dass das einfach schwieriger ist gegen die Besten der Besten.
Das ist Wahnsinn, ne?
No-Hitter zu machen. Und jetzt nicht in irgendeinem dahergelaufenen Regular-Season-Game gegen, keine Ahnung, Dodgers, Pirates oder was weiß ich, was da schon für Leute No-Hitter geworfen haben.
Mal. Nur 2 Spieler No-Hitter in den Playoffs. Das ist richtig krank. Also ich glaube, wenn du dich in diesen Club einfügst, dann bist du zwar nicht so gut wie Julio Rodriguez.
Nö. Niemand.
Nee. Aber vielleicht halb so gut.
Ja, vielleicht musst du ihm nicht jeden Tag die Schuhe putzen.
Nee. Nicht.
Hey now, Julio! Ich feiere übrigens den Kommentator von den Mariners. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskommentatoren. Wie der ausflippt bei Home Runs. Und der sagt immer, hey now, hey now! Beim Home Run. Ich feier den. Ich weiß nicht, was das soll, aber. Oder der von den Yankees ist auch unfassbar witzig. Seine Home Run Calls und sagt immer so: All rise, here comes the judge.
Oder Stantonian Blast.
Stantonian Blast. Oder Here comes the Riz.
Ist es nicht der, wo immer sagt, there it goes?
Es gibt zwei. Es gibt zwei.
Ah, okay.
Der sagt, there it goes, see ya. Das ist der nicht so. Und dann gibt es noch, glaube ich, das ist ein gefühlt ein älterer. Das ist der immer so Reime macht. Auch.
Ja. Mach mal den von den Blue Jays.
Get up, Paul, get out of here, and it's come on, flying around Julio with his second home run of the day. It's a 3-run blast. Bobby Shant. Get up, Paul, get up, Paul, it's gone. Second tag home run by Chuck Springer. What a blast, 450 feet, that's under.
Der hat eine Wäscheklammer zwischen der Nase, Alter. 100%.
Ja.
Ja. Dann. In 2 Tagen sehen wir uns ja schon wieder. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Kann man jetzt hier mal sagen, wir haben Corey Knebel am Donnerstag zu Gast im Clubhouse. Ich hoffe, irgendwann haben wir mal wirklich so ein Studio oder so, wo wir dann so das wirklich so wie ein Clubhouse so ein bisschen als Set, sag ich mal, einrichten mit so ein paar Alibi lockern und einer Couch und dann chillen wir da auf der Couch mit dem Studiogast. Das wäre geil für einen Clubhouse-Talk und so einen Podcast kann man auch dann in dem. Ah, da haben wir ein anderes Set dann, so wie Pat McAfee ungefähr. Ja, genau, Corey Knebel, Reliever von den Phillies.
Ehemaliger All-Star. Kommt am.
Der ist Donnerstag bei uns. Folge wird hochgeladen dann immediately. Das hat jetzt 2 Tage gedauert über meinen Laptop. Hat Sonntag bis heute Mittag hat es gedauert. Ich hoffe, da ich jetzt einen neuen PC habe, dass es ein bisschen schneller geht. Und ja, wir gucken mal, wann wir es genau dann droppen. Wahrscheinlich dann eben Freitag oder so zum Wochenende hin. Mal schauen. Aber die Folgen sind ja normalerweise auch immer ein bisschen länger. Da könnt ihr dann auch das in Etappen hören und gucken. Ich habe noch Niklas ist so ein bisschen unsere Mama, unsere Podcast-Mama. Warte mal. Was hat er denn hier noch geschrieben? Ah, hier. So. Das Gewinnspiel von dem Baseballbuch, das ist beendet. Dann kann man das zum Sonderpreis sich kaufen und zwar für 9,99 anstatt für 11,99 für 2 Wochen. Kein Code ist da notwendig, den Link gibt es in unserer Bio. Und dann das hätten wir eigentlich früher aufgreifen müssen. Sollen wir jetzt noch kurz 5 Minuten drüber sprechen? Das ist eigentlich nicht so wild. Teams, die diese Saison enttäuscht haben.
Boston Red Sox.
Von denen wir mehr erwartet hätten. Können wir LA ja mal Angels. Vielleicht.
Ja, von denen genau. Erwarte ich mittlerweile nichts mehr.
Boston.
Twins.
LA. Ja, Minnesota hätte man auch mehr erwarten können. Haben eigentlich auch ordentlich was gezeigt, aber dann haben sie abgeflacht. Angels, klar. Hofft man immer. Giants nach den letzten beiden Jahren.
Was hatten wir letztes Jahr? Wie viele Siege letztes Jahr? 103 oder 97 oder so?
Ja, die haben. Nee, über 100.
Übrigens.
Die haben die Dodgers ausgestochen.
Ach so. Ja, stimmt. Stimmt, die hatten. Ja, die waren erster Platz, ne?
Ja.
Division Winners, ja. Ja, krass.
Ja, so. Ja, würde ich auch sagen. Giants, Angels. Kann man auch mit reinnehmen, finde ich. Minnesota und Boston sind so die, von den anderen hat man ja eh nichts erwartet. Also, wenn ich, was willst du von Kansas City erwarten? Von daher, oh ja, Thema schnell erledigt. Genau, das andere haben wir angesprochen. Wildcard Playoff-Diskussion. Dann sollte Niklas auch zufrieden sein. Haben wir die Themen auch abgearbeitet. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, hauen wir den Deckel drauf und sehen uns am Donnerstag wieder. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, mir war es wie immer
eine absolute Ehre.
Don't you forget, baby boys, live life like a 3-1 count.
Go Tigers.